die Motivation Nummer eins für gute Werke. Nicht damit wir gerettet werden, sondern weil wir gerettet wurden, weil Gott uns mit Freundlichkeit begegnet ist. Was tun wir, wenn es uns schwer fällt, uns zu motivieren, dass wir gute Werke tun? Dass wir anderen Gutes tun? Dasselbe, was Paulus hier macht. Wir blicken zurück auf unsere Errettung. Darauf, was wir waren, darauf, wie unvergleichlich gütig und liebevoll Gott uns begegnet ist, dass er uns dieses unvergleichliche Geschenk des ewigen Lebens geschenkt hätte und dass uns niemand je so geliebt hat wie er. Glaubst du das? Wir wollen uns einfach nur ein kleines bisschen so verhalten, wie Gott sich uns gegenüber verhalten hat. Das ist die Motivation Nummer eins für gute Werke, die hier klar rauskommt aus dem Text. Ich habe noch eine zweite Motivation für gute Werke, die ebenfalls aus den Versen 3 und 5 rauskommt. In Vers 3 heißt es, denn auch wir waren einst unverständig. Auch wir waren einst so, wie die anderen. Und dann Vers 5, aber dann ist die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. Und alles hat sich geändert. Wenn es wirklich so hoffnungslos um uns stand, wie in Vers 3 beschrieben, und offensichtlich ist das ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Wenn es also so hoffnungslos um uns stand und Gott uns doch errettet hat, wie steht es denn um den anderen? Ist ja ein hoffnungsloser Fall. Manchmal tun wir ja keine guten Werke. Manchmal reden wir von oben herab über den anderen, weil wir denken, hoffnungslos. Ist der andere ein hoffnungsloser Fall? Na, der ist genauso hoffnungslos wie wir. Und wir sind gerettet. Wenn Gott uns retten konnte, dann kann er auch den anderen retten. Und wenn wir nicht mehr so sind, wie wir waren, weil Gott uns mit seiner Freundlichkeit begegnet ist, weil er in unser Leben eingegriffen hat und uns erneuert durch seinen Geist, so wie es hier heißt. Vielleicht kann dann auch unsere Güte und Menschenfreundlichkeit bei anderen etwas in Bewegung setzen. Nicht, dass wir die Kraft Gottes hätten, aber Gott kann diese Güte und Menschenfreundlichkeit benutzen. Früher oder später werden andere Fragen an uns haben, wenn wir sie anders behandeln. Und zwar nicht schlechter, sondern ein kleines bisschen mit der Güte und Menschenfreundlichkeit, wie wir sie an uns erfahren haben. Was würdest du antworten, wenn dich irgendwann mal jemand fragen sollte, warum tust du das eigentlich? Was wäre deine Antwort? Also nach dem, was wir gehört haben, würdest du bestimmt nicht sagen, tja, weil gute Werke mir ewiges Leben schenken. Das ist schon mal klar. Das haben wir ja schon. Wir müssen uns das ewige Leben nicht mehr erarbeiten. Aber wir sind, glaube ich, öfter mal versucht, dass wir sagen, naja, so bin ich halt. Genau, ich bin im Christ. Manchmal sagen wir einfach, ja, das bin eben ich. Aber der einzige Grund, warum wir so sind, wie wir sind, liegt nicht in uns, sondern er liegt in Gottes Eingreifen, seinem erneuernden Handeln an uns. Daran liegt es, dass wir etwas Neues geworden sind und dass wir so handeln, wie wir handeln. Das hat nichts mit uns zu tun. Also sag nicht, ich bin so, wie ich bin. Sondern sagt, warum gute Werke? Weil der Gott des Universums mich unvergleichlich liebt. Weil er mich so reich und über die Maßen beschenkt hat. Weil Gott mir auf eine Weise begegnet ist, die mir ein neues Leben gegeben hat und mich Tag für Tag von innen erneuert. Und weil er mich so sehr mit Dankbarkeit erfüllt hat, dass ich einfach andere beschenken möchte. Das ist der Grund für die guten Werke. Am Ende haben unsere guten Werke also vielleicht doch etwas mit der Rettung zu tun, aber nicht mit unserer, sondern vielleicht wird Gott unsere Freundlichkeit und unsere guten Werke dazu gebrauchen, andere zu retten. Und dazu sollten wir jede Gelegenheit nutzen. Nur sollten wir dabei nicht vergessen, dass die guten Werke allein niemanden zum ewigen Leben führen können. Irgendwann ist es Zeit, dass sie die gute Botschaft hören. Denn ohne gute Botschaft bleiben sie so verloren, wie sie waren und wie wir waren. Es gäbe noch so viel mehr zu sagen, wie gute Werke in unserem Leben in einer gesunden Gemeinde aussehen können. Aber ich möchte an dieser Stelle mit einigen etwas konkreteren Gedanken zu den ersten zwei Versen abschließen. Lesen wir die ersten zwei Verse noch einmal und schauen sie uns dann genauer an. Paulus sagt zu Titus: Erinnere sie daran, sich den Machthabern und Autoritäten unterzuordnen, ihnen zu gehorchen und zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden schlecht zu machen, keinen Streit zu suchen, freundlich zu sein und allen Menschen gegenüber milde walten zu lassen. Wie sieht das konkret für uns aus? Es gibt hier drei Punkte, die ich genannt habe. Zum ersten geht es um die Machthaber und die Autoritäten hier in Vers 1 und es geht um Unterordnung und Gehorsam. Wir hatten schon die Steuererklärung, wir hatten die Straßenverkehrsordnung, wir hatten das Urheberrecht, das waren so die Gedanken, die mir konkret eingefallen sind. Aber welche anderen Punkte fallen euch denn dazu ein, wo Unterordnung und Gehorsam manchmal schwer fallen und wo wir dazu aufgerufen sind, vielleicht nochmal nachzubessern? Was fällt euch ein?
Dass ich vorsichtig mit den Gegenständen umgehe. Mein Mann, der geht immer so vorsichtig mit einzelnen. Und kein Mensch, du hast schon wieder da was kaputt gemacht oder sonstiges. Das fällt mir sehr schwer, dann immer alles so vorsichtig zu behandeln.
Okay. Also auch in den kleinen Dingen könnte man sagen, ja? Ja? Gibt es noch andere?
Auf Arbeit,
ja, zum Beispiel. Ja, ja, genau, richtig. Also wenn es auf der Arbeit anderes Vorgehen gibt. Ich dachte jetzt mehr so an die Zeit, die man aufschreibt, wie lange man im Büro war oder das Facebook, das man vielleicht zwischendurch mal aufhat. Aber ja, es gibt verschiedene Varianten, ja. Ja. Genau. Ja. Genau. Also das manchmal drückt sich das auch so in so einem, wie nennt sich das auf Deutsch, passiv-aggressiven Verhalten aus. Gibt es das auf Deutsch? Das
Schmollen.
Schmollen, ja. Ja, oder dass man so ein bisschen zynisch, ironisch drauf eingeht und nur widerwillig gehorcht. Aber ich glaube, hier geht es nicht um widerwilligen Gehorsam, sondern um bereitwilligen Gehorsam. Also ich denke, es gibt unheimlich vieles, wo wir versucht sind, uns nicht unterzuordnen und irgendwo, sag ich mal, das Schlupfloch zu finden, damit wir doch noch ein bisschen ungehorsam rein in unserem Leben beibehalten können. Und ich glaube, wenn wir das Bild hier haben, das Paulus uns hier vormalt, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir Unterordnung und Gehorsam tatsächlich auch praktizieren. Nächster Punkt lautet, zu jedem guten Werk bereit. Also hier geht es nicht darum, keine Probleme zu verursachen oder Regeln zu Grenzen zu überschreiten, sondern es geht darum, sich aktiv einzubringen. Welche guten Werke fallen euch denn ein, zu denen wir momentan bereit sein sollten? Haushalt ordentlich führen, genau. Ja, es ist der Alltag oft, in dem wir denken, oh, jetzt könnte ich noch was anderes, also könnte ich noch ein bisschen lesen oder dies oder jenes machen. Okay, es geht also um den Haushalt so ein bisschen, ja. Worum noch? Das sind oft so die kleinen Gelegenheiten im Alltag. Zum Beispiel, man sieht, also ich meine, es gibt ja diese Dinge, die man in der Straßenbahn so macht, dass man jemandem den Platz anbietet oder sowas. Oder dass man der Frau mit dem Kinderwagen reinhilft. Jude hat mehrfach in der Straßenbahn die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich kritisch über den Kinderwagen oder andere Dinge geäußert haben. Also das wollen wir sicherlich nicht machen, sondern ich denke, wir wollen helfen. Gute Werke, Flüchtlingsarbeit, natürlich ein ganz großes im Moment. Also auf staatlicher Ebene, wenn man so will. Nichts zwingt uns dazu, dass wir uns um Flüchtlinge kümmern. Es ist ein gutes Werk, das wir bereitwillig eingehen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch aufpassen, dass andere Bedürftige dadurch nicht vernachlässigt werden. Mir geht es aber noch um ein anderes gutes Werk, das manchmal so ein bisschen unter dem Radar hinweggleitet, etwas unbemerkt. Und zwar geht es auch, also weil es hier auch um Machthabe und Autoritäten geht, ich möchte mal das Thema Entscheidungsfindung oder politische Verantwortung ansprechen. Ich denke, es ist nicht gut, wenn wir vielleicht aus Resignation oder welchen Gründen auch immer uns aus der Gestaltung unserer Gesellschaft ausklinken und diese Gestaltung anderen überlassen. Dem entgegen würde ich sagen, ist es ein gutes Werk, wenn wir unsere politische Verantwortung wahrnehmen und am demokratischen Prozess teilhaben. Der Begriff Lobbyarbeit hat vielleicht ein Geschmäckle. Aber das muss es nicht sein. Es muss nichts Schlechtes sein, sondern christliche Einflussnahme auf den politischen Prozess ist mindestens genauso gerechtfertigt wie jede andere Einflussnahme. Vor allem, wenn wir darin durch die Werte und das Verhalten auffallen, dass wir hier sehen, die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes, die wir widerspiegeln wollen. Wenn wir uns herausnehmen, dann werden andere diese Entscheidungen treffen, die vielleicht weniger auf gute Entscheidungen, gute Werke aussehen als wir. Und in einer Demokratie sind wir alle aufgefordert, daran teilzuhaben. Nicht daran teilzuhaben, ist kein gutes Werk. Will da noch jemand was einfügen oder fällt euch noch was ein? Gute Werke? Mhm, Also es gibt Möglichkeiten, wie man sich politisch engagiert. Und natürlich gibt es in einer Gemeinde immer verschiedene politische Einstellungen auch. Also weil wir Christen sind, müssen wir nicht das C wählen oder dürfen andere nicht wählen, sondern ich denke, wir müssen alle vor Gott unsere Entscheidung treffen, wen wir wählen. Und sicherlich gibt es bessere und schlechtere Wahloptionen, aber wir müssen nicht alle die Partei mit dem C wählen, sondern es gibt auch andere. Rainer, willst du noch kurz was dazu sagen? Ja, also manchmal ist das gute Werk so einfach wie nicht still zu sein, sondern sich nicht mundtot zu machen zu lassen in manchen zu manchen Themen, die gegenwärtigen Themen. Genau. Also es gibt viele, viele Bereiche und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns auch unser Denken so ein bisschen schärfen. Nicht, dass wir uns deshalb ablenken lassen sollten vom Evangelium, sag ich mal. Aber die zwei müssen ja nicht im Widerspruch stehen. Sondern Paulus sagt ja ganz klar, zu jedem guten Werk bereit zu sein, ist kompatibel mit einem christlichen Lebensstil. Also mehr als kompatibel.
Das merke ich, macht einen Klapper, dass man eben Dinge was sagt, die nicht rum sind, und das macht einen Klapper einfach.
Genau.
Und die Leute akzeptieren auch deine Fehler und Schwächen als Christ, aber die merken, du bist aufrichtig, du willst wirklich eine Klärung haben.
Ja, ja, genau. Also ich denke, Wort und Tat müssen einem Einklang stehen. Vielleicht noch zum zweiten Vers. Ich hatte es schon angemerkt, das ist so ein bisschen der deutsche Vers, also auch wenn es natürlich an alle gerichtet ist, aber ich glaube, da ist so ein bisschen ein Schwerpunkt für uns vielleicht auch, weil wir Deutsche schon zu sehr kritischem Verhalten neigen. Wir sehen oft lieber das Haar in der Suppe, das 1%, das fehlt, als die 99%, die da sind. Und das führt oft dazu, dass wir andere schlecht machen. Vielleicht sogar im eigenen Denken, ja, oder vielleicht nur im eigenen Denken, vielleicht kommt es dann irgendwann auch mal raus. Ja? Dass wir Streit suchen über wirkliche Nichtigkeiten, weil es ums Prinzip geht. Und natürlich die Aufforderung, freundlich zu sein. Ich glaube nicht, dass die Deutschen weltweit für ihre Freundlichkeit bekannt sind. Und das sollten, und natürlich sind wir als Deutsche, wir sind Christen. Also wenn schon Deutsche nicht da herausstechen, dann haben doch wir als Christen eine ganz tolle Gelegenheit, um hier als Gegenkultur uns einzubringen. Freundlich zu sein, milde walten zu lassen, niemanden schlecht zu machen, sondern zu ermutigen, das Positive zu sehen und auf keinen Fall Streit suchen. Oft geht es ja da auch um irgendwelche theologische Einblicke, um Dinge, die wo wir der Welt sagen wollen, ja Moment, ihr habt ja gar nicht kapiert, wie Gott überhaupt denkt. Oder ja, wir denken manchmal, dass wir durch diese Erkenntnis, die Gott uns geschenkt hat, dass wir dadurch etwas Besseres sind. Dass wir tiefere Einblicke haben und das gibt uns ein Recht dazu, andere zu belehren. Aber hier steht nichts von Belehren. Belehren ist kein gutes Werk. Es heißt, keinen Streit suchen. Also unheimlich herausfordernd. Und ich dachte als letztes, bevor ich zum Abschluss noch bete, möchte ich uns einfach eine Minute Zeit geben, dass wir uns diesen Vers 2 persönlich aneignen, wenn ich so will, indem wir einfach in der Stille uns selbst sagen, ja, ich will niemanden schlecht machen. Und vielleicht können wir dazu sogar das Ganze als Gebet formulieren und sagen, ja, lieber Vater, ich will niemanden schlecht machen. Bitte hilf mir dabei. Ich will keinen Streit suchen. Ich brauche deine Hilfe. Ich will allen Menschen gegenüber freundlich sein. Ich merke, dass es so oft nicht klappt. Bitte sei du in mir wirksam und verändere mich und die Milde. Also nehmen wir uns dazu eine Minute Zeit, betet das durch, damit Gott euch wirklich auch ändert, so wie es hier in diesem zweiten Vers, aber vielleicht auch im ersten Vers Paulus schreibt. Und danach werde ich die Zeit im Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir wollen dich preisen, dass du uns als Retter erschienen bist, mit Güte und Menschenfreundlichkeit begegnet bist. Wir danken dir, dass du uns nicht so behandelt hast, wie wir es verdient hätten, sondern dass du dich über uns erbarmt hast, dass du uns durch deine Gnade gerecht gemacht hast und gerettet hast, dass wir sogar das ewige Leben erben dürfen mit deinem Sohn Jesus Christus, der uns gerettet hat am Kreuz. Himmlischer Vater, bitte stärke uns und verändere uns durch die Erneuerung im Heiligen Geist, den du in so reichem Maße über uns ausgegossen hast, damit wir niemanden schlecht machen, keinen Streit suchen, freundlich sind und allen Menschen gegenüber Milde walten lassen. Hilf uns, dass wir uns unterordnen, ohne unterwürfig zu sein, dass wir gehorchen, ohne dabei unsere Integrität zu verlieren, und dass wir zu jedem guten Werk bereit sind, in der Hoffnung, dass du dadurch vielleicht auch andere retten willst. Und wir bitten dich, dass lass diese guten Werke keine Sackgasse sein, sondern gebrauche sie dazu, dass andere Menschen einen Unterschied sehen, den Unterschied, den dein Geist in unserem Leben macht. Dass dadurch Fragen entstehen und dass wir dann bereit sind, auf dich hinzuweisen, anstatt auf uns. Wir bitten all das in Jesu Namen. Amen.